Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Seit Tagen durchweg erfreuliche Nachrichten vom Robert-Koch-Institut. Die Zahl der Neuinfektionen geht weiter zurück. In Deutschland scheint für den Moment zumindest die Pandemie weitgehend unter Kontrolle. Stück für Stück erobern sich die Menschen mit dem Segen der Politik ihren Alltag zurück. Doch die Corona-Folgen werden uns noch lange beschäftigen. Weite Teile der Wirtschaft sind schwer angeschlagen. Mit einem milliardendicken Konjunkturprogramm will die Bundesregierung deshalb die Volkswirtschaft ankurbeln. Zur Stunde laufen die Verhandlungen im Kanzleramt. Mehr dazu gleich. Außerdem der sorgenvolle Blick derzeit in die USA. Dort gehen die heftigen Unruhen weiter. Der friedliche Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt wird davon zunehmend überlagert. Und im Verlauf dieser Sendung Informationen unseres Korrespondenten aus Brüssel zu den schwierigen Verhandlungen mit London über die Zeit nach der Brexit-Scheidung. Zunächst einmal nach Berlin. Von dort kamen bereits am frühen Nachmittag die ersten Meldungen. Es hakt gewaltig zwischen Union und SPD. Das, was sich im Vorfeld der Gespräche über ein Corona-Konjunkturprogramm bereits abzeichnete, scheint sich zu bewahrheiten. In der Großen Koalition gibt es viele kleine Reibereien über die Art und Weise, wie man der angeschlagenen Konjunktur wieder auf die Beine helfen kann. Noch laufen die Verhandlungen. Volker Fintermer zum Stand der Dinge.
Die Forderungskataloge sind auf beiden Seiten prall gefüllt und bei nüchterner Betrachtung könnte man für viele Einzelthemen, ob die kommunalen Altschulden, die Autoprämie oder den Kinderbonus, einen eigenen Koalitionsgipfel abhalten. Seit heute Nachmittag um 14 Uhr mühen sich die Koalitionsspitzen im Kanzleramt aber, aus den sich zum Teil widersprechenden Katalogen einen zu schmieden. Allein die Kanzlerin, die sich mit eigenen Vorstellungen zurückgehalten hat, versuchte mit nur einer Vorgabe den Gesprächen eine Richtung zu geben.
Die Kunst wird sein, das so zu tun, dass wir damit gleichzeitig Innovation und nachhaltigem Wirtschaften einen Schub geben.
So Angela Merkel in ihrem letzten Videopodcast. Doch der nüchterne, rationale Zugang verkennt, dass es für die Parteien bereits um mehr geht. Sie wollen sich mit ihren jeweiligen Vorschlägen in Stellung bringen für die 6 Landtagswahlen im kommenden Jahr und natürlich auch die Bundestagswahl. Und deshalb ist die mögliche Breitenwirkung der jeweiligen Programme und Vorschläge nicht gering zu schätzen. Da geht es also um mehr als um ein reines Konjunkturprogramm. Insbesondere vor dem Hintergrund der angepeilten Größenordnung von bis zu 100 Milliarden Euro, die an den verschiedenen Stellen ausgegeben werden sollen. Das ist wohl auch der Grund dafür, dass die Gespräche gleich zu Beginn verlängert wurden. Nicht in der kommenden Nacht, sondern voraussichtlich erst in einer zweiten Runde, morgen nach der Koalitionssitzung, soll das Paket stehen. Das hat auch mit dem heftigen Streit in der Sache zu tun.
Wir müssen dafür sorgen, dass die Einnahmeausfälle, die in diesem Jahr entstehen, nicht dazu führen, dass Investitionen zurückgefahren werden,
sagt etwa Finanzminister Olaf Scholz, der vor diesem Hintergrund die kommunalen Altschulden übernehmen will, um den Kommunen wieder mehr Spielraum zu geben. Das aber lehnt die Union vor dem Hintergrund der Gleichbehandlung ab. Denn die betroffenen Kommunen liegen überwiegend im Saarland, in Rheinland-Pfalz, wo im nächsten Jahr gewählt wird, und in Nordrhein-Westfalen und Hessen. Alle anderen hätten das Nachsehen. Deshalb hält die Union mit einer Entlastung durch den Bund beim Wohngeld und den Verzicht auf den Gewerbesteueranteil entgegen, wovon alle Kommunen profitieren würden. Umgekehrt stellt sich die SPD beim Thema Kaufprämie für neue Autos stur, wo Wirtschaftsminister Peter Altmaier auch moderne Verbrennermotoren fördern will. Da kam von der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken eine deutliche Ansage.
Unsere Unterstützung für diese Branchen insgesamt soll sich nach vorne orientieren, in die Zukunft orientieren. Deswegen wollen wir Kaufprämien ausschließlich für Elektromobilität.
Aber mit Stefan Weil hat auch die SPD einen Ministerpräsidenten in den eigenen Reihen, dem das nicht hinreicht. Der sitzt zwar nicht mit am Tisch, dafür aber Markus Söder, der gleichermaßen erweiterte Hilfen für die Branche fordert. Vor dem Kanzleramt lehnten aber zahlreiche Demonstranten eine Kaufprämie für Diesel- oder Benzinmotoren ab. Und der Widerstand reicht auch bis weit in die Union hinein.
Wir wollen nicht zurück ins Jahr 2018 oder 2019, sondern in die Zukunft. Und dafür müssen wir gerne unterstützend der Branche helfen. Mit Liquidität, aber nicht mit einer Kaufprämie.
So Carsten Linnemann, der Vorsitzende des CDU-Wirtschaftsflügels. Aber ohnehin funktioniert der Kompromiss am Ende nur als Gesamtpaket. Und da möchte die SPD ja auch noch ihre explizite Familienförderung durchsetzen.
Die Familien haben in den letzten Wochen und Monaten schwere Lasten getragen durch den Wegfall der Kinderbetreuung und durch die schwierigen Situationen in der Schule, aber auch im Erwerbsleben. Und deswegen ist mir das besonders wichtig, dass wir Familien und Kinder ganz besonders unterstützen,
sagt die SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Die Sozialdemokraten haben dafür 300 Euro pro Kind ins Gespräch gebracht. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, CDU, schlug sogar einen Familienbonus von 600 Euro pro Kind vor. Und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will zumindest Alleinerziehende mit einem höheren Freibetrag entlasten. Dabei spiegelt das bislang hier Skizzierte letztlich nur einen Bruchteil der gut 60 Themen wider, die in der Runde behandelt werden.
Aus Berlin, Volker Findhammer. Ein Kaffee auf der Terrasse, eine halbe im Biergarten oder ganz einfach mit den Kindern in den Zoo. Es sind die kleinen Freiheiten, die jetzt nach Aufhebung vieler Corona-Beschränkungen die Menschen ganz besonders intensiv genießen. In die Freude mischt sich aber bei nicht wenigen die Sorge vor einer möglichen zweiten Infektionswelle. Dennoch ist das Virus nicht endgültig besiegt. Aus Berlin, Christiane Habermals.
Die Aussichten der Bundesbürger, im Sommerurlaub wieder innerhalb Europas verreisen zu können, stehen gut. Die Bundesregierung plant, bereits ab dem 15. Juni die Reisewarnungen für insgesamt 31 europäische Länder aufzuheben. Ein entsprechendes Eckpunktepapier soll morgen im Kabinett verabschiedet werden. Statt der generellen Reisewarnung sollen lediglich Reisehinweise ausgesprochen werden, die für die einzelnen Länder angeben, wie hoch die Infektionsraten seien, welche Corona-Maßnahmen gelten und welche Einrichtungen geschlossen bleiben, kündigte Außenminister Heiko Maas an. Das schöne Pfingstwetter hatten bereits am langen Wochenende viele Menschen für Kurzurlaube oder für Ausflüge ins Grüne genutzt. Vor allem an der Ostseeküste drängten sich die Urlauber fast wie zu Vor-Corona-Zeiten in den Ortschaften und am Strand. Die meisten Menschen hielten sich an Abstandsregelungen und Auflagen, doch es kam auch immer wieder zu Verstößen. In Berlin artete eine Veranstaltung der Berliner Clubszene zu einer Techno-Wasserparty mit über 3000 Teilnehmern aus, die kaum Abstand hielten und laute Musik hörten. Die Veranstaltung musste schließlich von der Polizei aufgelöst werden. Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi äußerte sich entsetzt zu der Partyentgleisung in der Hauptstadt. Was am Wochenende geschehen ist, sei grob fahrlässig, sagte die SPD-Politikerin. 4 Monate nach dem Beginn der Corona-Infektionen in Deutschland sei die Krise leider noch nicht vorbei, mahnte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem Pfingst-Podcast. Gleichzeitig dankte sie den Bürgerinnen und Bürgern, dass Deutschland bislang gut durch die Krise gekommen sei. Eine überwältigende Mehrheit der Menschen habe sich von Vorsicht, Vernunft und Verantwortung für andere leiten lassen, betonte die Kanzlerin.
Und so haben wir viel geschafft in diesen 4 Monaten. Ich könnte auch sagen, wir haben uns viel erspart. Unsere gemeinsame Leistung ist nämlich das, was bei uns glücklicherweise nicht eingetreten ist.
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet sieht dagegen den Zusammenhalt der Gesellschaft durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in Gefahr. Während viele weiter ein gesichertes Einkommen hätten, müssten andere um ihre Existenz fürchten. Es drohe deshalb eine stärkere Polarisierung und Spaltung als während der Finanzkrise, sagte der CDU-Politiker der Augsburger Allgemeinen. Unterdessen mussten in Göttingen nach Masseninfektionen auf verschiedenen privaten Familienfeiern die Hygienevorschriften an 13 Schulen verschärft werden. Wie die Behörden mitteilten, befänden sich unter den Kontaktpersonen der Infizierten auch 57 Kinder und Jugendliche. Sollte ein Schüler positiv auf das Virus getestet werden, müssten alle Mitschüler sowie die Lehrkräfte, die ihn unterrichtet haben, in Quarantäne. Insgesamt waren nach den Familienfeiern 68 Menschen positiv getestet worden. Mehr als 200 Kontaktpersonen seien bislang ermittelt worden. Weil Dutzende Betroffene nicht freiwillig zu einem Corona-Test erschienen waren, hatte das Gesundheitsamt zum Teil mit Bußgeldern und Verfahren drohen müssen.
Schlussendlich gibt es eine gesetzliche Verpflichtung. Wenn ich sie nicht erfülle, kann das auch zu einem Vorführen vor Gericht dann führen mit Hilfe der Polizei,
warnte die Leiterin des Krisenstabes der Landesregierung, Claudia Schröder, heute in Hannover. Laut Robert-Koch-Institut bewegen sich die Neuinfektionszahlen jedoch bundesweit weiter auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Seit gestern wurden 213 Personen gemeldet, die sich mit dem Virus angesteckt hatten. 11 Menschen sind gestorben. Die Reproduktionszahl liegt hingegen bei 1,2, also weiter über der kritischen Marke von 1,0. Das heißt, 10 Infizierte stecken im Schnitt 12 weitere Menschen an.
Christiane Habermals. Anders als in Deutschland und in den meisten anderen EU-Ländern ist die Pandemie in den USA keineswegs unter Kontrolle. Im Gegenteil, die Weltmacht ist politisch und wirtschaftlich schwer angeschlagen. Mehr als 100.000 Menschen sind in den USA an Covid-19 gestorben. Rund 40 Millionen US-Amerikaner haben im Verlauf der Pandemie ihren Job verloren. Das ist der Hintergrund für die Wut und die Gewalt derzeit auf den Straßen vieler amerikanischer Städte. Der brutale Tod von George Floyd sorgt weiter für Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Der Präsident droht mit dem Einsatz des Militärs. Jan Bösche in Washington. Bei Ihnen ist erst später Vormittag. Wie ist die Situation zur Stunde? Und jetzt höre ich gerade, die Verbindung zu Jan Bösche nach Washington ist unterbrochen. Deswegen machen wir weiter mit dem Bericht aus Berlin. Dort gibt es Kritik an den USA am Verhalten des US-Präsidenten. Und zu Wort gemeldet hat sich auch der Außenminister im Bericht von Isabel Reifenrath.
Dieser Protest ist verständlich und mehr als legitim.
Bundesaußenminister Heiko Maas sagte bei einer Pressekonferenz, dass George Floyd sein Leben auf grauenhafte und schockierende Weise genommen wurde. Bei den Protesten seien bewegende Bilder zu sehen, auch von amerikanischen Polizeibeamten.
Und ich kann von hier aus nur meine Hoffnung ausdrücken, dass die friedlichen Proteste nicht weiter in Gewalt münden, aber noch viel mehr die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass diese Proteste etwas bewirken in den Vereinigten Staaten.
Maas zeigte sich damit eher vorsichtig. Mit keinem Wort erwähnte er den US-Präsidenten. Die Opposition hingegen kann Trumps Haltung gegenüber den Demonstranten in den USA nicht nachvollziehen. Und mit Noripur von den Grünen hält Trumps Pläne, die Antifa verbieten zu wollen, für bizarr. Der US-Präsident hatte Linksradikale für die Proteste verantwortlich gemacht.
Das wird voraussichtlich auf der Seite seines Klientels zu einer größeren Mobilisierung führen. Aber auf der anderen dann möglicherweise auch.
Auch der FDP-Außenpolitiker Bijan Jesarai glaubt, Trump verfolge eine Wahlkampfstrategie. Er wolle als starker Verteidiger von Recht und Ordnung auftreten.
Aus meiner Sicht ist es schon traurig. Man muss sich mal vorstellen, der Präsident trägt nicht dazu bei, dass die Lage sich entspannt, sondern der Präsident mit seiner Art, wie der auftritt, trägt eher dazu bei, dass die Situation sich zuspitzt.
Laut Gesserei befinden sich die USA in ihrer größten innenpolitischen Krise seit dem Attentat auf Martin Luther King. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter schreibt im ARD-Hauptstadtstudio, der US-Präsident zeige sich als schlechter Krisenmanager. Er agiere in den USA wie auch in den internationalen Beziehungen eher gegen die anerkannte Ordnung und eher als Konfliktbeschleuniger.
Für die Wahlen kann dies ein begünstigender Faktor sein, wenn es der Gegenkandidat Joe Biden schafft, als Versöhner aufzutreten und die Bevölkerung zu einen. Jedoch wird es keinem Präsidenten alleine gelingen, diese Spaltung zu überwinden. Es ist gerade auch Aufgabe des Kongresses und des Senates, wieder eine politische Kultur zu etablieren, die auf Ausgleich ausgerichtet ist.
Kiesewetter fordert, dass Europa sich klarer positioniert und mehr Rechtlichkeit von Trump einfordert. Die linken Außenpolitikerin Sevim Dadlen verlangt, dass der Bundesaußenminister die Gewalteskalation im UN-Sicherheitsrat thematisiert. Maas kündigte bisher lediglich an, die Angriffe auf deutsche Journalisten in den USA aufklären zu wollen. Ein Team der Deutschen Welle war vor laufender Kamera in Minneapolis von der Polizei mit Gummikugeln beschossen worden.
Jede Gewaltausübung, die es in diesem Zusammenhang gibt, muss nicht nur kritisiert werden, sondern sie muss vor allen Dingen konsequent verfolgt und aufgeklärt werden, damit Journalistinnen und Journalisten bei ihrer Arbeit auch effektiv geschützt werden.
Deutsche Reaktionen auf die Unruhen in den USA. Und darüber wollen wir jetzt reden mit unserem Korrespondenten in Washington, Jan Bösche. Jetzt steht die Leitung. Herr Bösche, bei Ihnen ist erst später Vormittag. Wie ist die Situation zur Stunde? Gehen die Unruhen weiter?
Im Prinzip ist erstmal eine Atempause eingekehrt, auch hier in Washington. Der Verkehr auf den Straßen läuft wieder. Die Polizei bereitet sich vor, die Hausbesitzer bereiten sich vor auf eine weitere Nacht. Wir hören aus Chicago zum Beispiel, die Innenstadt dort ist abgeriegelt, um weitere Ausschreitungen dort zu verhindern. Viele Städte haben Ausgangssperren verhängt, sie teilweise auch verlängert. New York zum Beispiel, um eben halt heute Abend Ereignisse wie in der vergangenen Nacht zu vermeiden. In der vergangenen Nacht war es ja in vielen Städten nach friedlichen Protesten wieder zu Ausschreitungen und auch wieder zu Plündereien gekommen. Und das das wollen die örtlichen Polizeibehörden natürlich heute Abend so weit wie möglich verhindern.
Ausgangssperren für die Bevölkerung. Herr Böscher, wie breit wird denn vor diesem Hintergrund der Protest gegen Rassismus von der Bevölkerung getragen? Wo verlaufen da die Trennlinien innerhalb der Gesellschaft?
Es ist sicherlich zu schwer, jetzt wirklich über die gesamte Gesellschaft Trennlinien zu zeigen. Man kann auf jeden Fall sagen, dass dieser Akt von Polizeigewalt gegen George Floyd vor einer Woche wirklich das Land aufgeschreckt und erschüttert hat. Es war ein so offensichtlicher Fall, ein so offensichtliches Beispiel von Übergriffen der Polizei gegen schwarze Amerikaner. Das hat wirklich zu einer sehr großen Empörung gesorgt. Wir sehen bei den Demonstrationen auch hier in Washington, aber auch in anderen Städten immer wieder, dass nicht nur Afroamerikaner auf den Straßen sind, sondern wirklich auch Weiße und andere Minderheiten mit ihnen demonstrieren, verschiedene Altersstufen miteinander mit ihnen protestieren, auch Familien mit dabei sind. Das natürlich, wenn wir jetzt über die Ausschreitungen, über die Plündereien reden, dann sieht das wieder anders aus, obwohl dort auch verschiedene Bevölkerungsgruppen mit dabei sind. Auf der anderen Seite natürlich gibt es auch Amerikaner, die diesen Ausbruch der Gewalt mit Schrecken sehen. Das ist natürlich dann die Gruppe, an die Präsident Trump appelliert, wenn er sich selber zum Präsidenten von Gesetz und Ordnung erklärt.
Vor diesem Hintergrund natürlich die Frage, wie laut ist inzwischen die Kritik am Krisenmanagement des Präsidenten?
Ja, die Kritik ist groß. Einerseits hat er versucht, Verständnis für die Familie des Opfers George Floyd zu zeigen, und er war offensichtlich auch wirklich über diesen Fall sehr erbost. Auf der anderen Seite aber natürlich die Proteste und auch die Ausschreitungen haben ihn dazu gebracht, wieder Recht und Ordnung in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist eine Kernkompetenz, mit der er im November die Präsidentschaftswahlen gewinnen will. Kritik gibt es vor allem an seinen Versuchen gestern, ein eigenes Narrativ zu schaffen. Er hatte ja einen Platz vor dem Weißen Haus durch Bundespolizei räumen lassen, um sich dann vor einer Kirche fotografieren zu lassen mit einer Bibel in der Hand. Das ist von der zuständigen Bischöfin der Kirche ziemlich kritisiert worden. Auch andere Politiker haben das ziemlich kritisiert. Heute ist er in dem Versuch, ein neues Thema zu setzen, nämlich Religionsfreiheit, zu einer katholischen Basilika gefahren. Das wurde vom katholischen Erzbischof kritisiert als eine Schau, die nicht abgestimmt und nicht richtig sei. Es gibt zahlreiche Kritik, auch zum Beispiel natürlich von Joe Biden. Der hat heute eine Rede gehalten und hat dem Präsidenten vorgeworfen, er wolle die Probleme ausnutzen für seinen eigenen politischen Gewinn. Er als Präsident, wenn er es denn wird, Joe Biden, er wolle die Wunden heilen.
Vielen Dank für diese Informationen live aus Washington, Jan Bösche. Ein jeder, der in diesen Tagen und Wochen der Pandemie in stundenlangen Telefon- oder Videokonferenzen sitzt und mühsam versucht, mit dem Gegenüber am Bildschirm Ergebnisse zu erzielen, weiß, nicht immer kann die neue digitale Welt das analoge Miteinander vollständig ersetzen. Auch die große Politik leidet erklärtermaßen unter dem Fehlen der persönlichen Kontaktpflege. Das Schneckentempo bei den Post-Brexit-Verhandlungen hat jedoch offenbar noch weitere Gründe. Seit 3 digitalen Runden treten London und Brüssel weitgehend auf der Stelle. Heute nun der Auftakt zu einer weiteren Verhandlungsrunde. Peter Kapern in Brüssel. Wie gut sind die Aussichten, dass man in dieser Verhandlungsrunde entscheidend vorankommt?
Ich glaube, das kann man ganz klar ausschließen, denn es gibt keinerlei Signal, dass eine der beiden Seiten im Moment bereit wäre, von der generellen Verhandlungslinie, die ja durch politische Mandate gedeckt sind, der jeweiligen Regierung abzurücken. Außerdem ist der Ton rauer geworden. David Frost, der britische Chefunterhändler, hat kürzlich Michel Barnier attestiert, dass der auf der Grundlage seines Mandats überhaupt kein Verhandlungsergebnis erzielen könne. Hat ihn also regelrecht geschuhriegelt, und das hat Barnier dann gekontert mit dem Hinweis darauf, dass die Briten sich heute weigern, Dinge vertraglich umzusetzen, die sie im Rahmen der politischen Erklärung, die ja gemeinsam mit dem Austrittsvertrag ausgearbeitet worden war zwischen beiden Regierungen und die auch von Boris Johnson persönlich unterschrieben worden ist, Dinge, die dort festgehalten worden waren, jetzt auch vertraglich umzusetzen. Also nein, Fortschritte wird es diese Woche in wesentlicher Zahl nicht geben.
Ein rauer Ton, Herr Kapern. Woran hakt es denn inhaltlich?
Naja, es gibt natürlich die beiden großen Streitthemen. Das ist einmal das, was man mit dem Begriff Level Playing Field beschreibt. Die EU verlangt von Großbritannien, und wie gesagt, das ist der Punkt, den Großbritannien nach Ansicht der Europäer schon in der politischen Erklärung zugestanden hat, dass Großbritannien zusichert, dass sich die britischen Firmen nicht einen Wettbewerbsvorteil vor den Türen des EU-Binnenmarktes sichern, indem beispielsweise die britische Regierung ein Dumping in Umweltstandards, Sozialstandards, dergleichen mehr betreibt, dass die britische Regierung gegen die jetzt geltenden Regeln für Subventionen von Unternehmen verstößt. Das ist etwas, was Großbritannien nicht zuzugestehen bereit ist, die schriftliche Niederlegung dieser Zusicherungen, weil Großbritannien sagt, wir sind ja aus der Europäischen Union rausgegangen, um unsere Souveränität wiederzugewinnen, und da geht das einfach nicht, dass die EU von uns verlangt, dass wir Regeln anerkennen, die in Brüssel gemacht worden sind oder mitgestaltet worden sind. Der zweite große Streitpunkt, die Fischereirechte. Die britischen Fischereigründe sind sehr reich. Die europäischen Fischer, also beispielsweise aus Spanien, Portugal, Frankreich, Belgien, Holland, Deutschland, die fischen dort mehr als die britischen Fischer selbst. Und die EU verlangt, dass die europäischen Fischer auch künftig dort fischen dürfen. Die Briten sagen, ja, das lässt sich wohl machen, aber deutlich weniger als bisher. Und wir wollen nur von Jahr zu Jahr sehen, wie viel eure Fischer denn dort fangen dürfen. Und da sagt die Europäische Union, nein, damit würde ja über unseren Fischern permanent das Damoklesschwert schweben. Das reicht uns so nicht. Wir wollen eine fixe Vereinbarung. Und wir sagen außerdem, dass ohne eine solche Fischereivereinbarung ein Freihandelsabkommen nicht erreichbar ist. Wir stellen da ein Jungteam her. Punkte, die aufeinanderstoßen und bislang absolut unlösbar scheinen.
Kurz zum Schluss Ihre Einschätzung, Herr Kapern. Sie beobachten den ganzen Prozess schon länger. Ist ein Verhandlungserfolg bis Ende des Jahres überhaupt noch denkbar?
Naja, das stellen ja viele Experten in Frage, und die haben von Anfang an gesagt, allenfalls so ein Eckpunktepapier ist machbar, auf dessen Grundlage dann weiter verhandelt werden kann, ohne dass das nach einer Verlängerung der Übergangsfrist aussieht. Boris Johnson will möglicherweise Ende Juni persönlich nach Brüssel kommen, um dann zu schauen, ob es überhaupt noch Sinn macht, weiter zu verhandeln, und ob die EU nun tatsächlich freien Raum gibt für Verhandlungsfortschritte. Schwer absehbar, ob das zu einem Ergebnis führt. Die Folgen eines Verhandlungsmisserfolgs wären allerdings so gravierend, dass man sich gar nicht ausmalen mag.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, Peter Kapern in Brüssel. Vor einem Jahr, kurz nach Mitternacht, am 2. Juni 2019, wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke auf der Terrasse seines Wohnhauses aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. Er starb noch in der Nacht. Ein politischer Mord in Deutschland, der Täter mutmaßlich ein Neonazi. Es hat danach einige Zeit gedauert, bis Politik und Öffentlichkeit die gesamte Tragweite der Tat begriffen hatten. Die politische und juristische Aufarbeitung des Mordes ist noch nicht abgeschlossen. Heute, ein Jahr nach der Tat, die Erinnerung an Walter Lübcke nicht nur in Kassel. Ludger Fittgau berichtet.
Corona-bedingt gibt es keine großen Gedenkfeiern, aber Kerzen und Blumen heute vor dem Regierungspräsidium in Kassel. Dazu Straßen- und Brückenumbenennungen in verschiedenen Orten oder eine Schule am Wohnort der Familie Lübcke, die künftig den Namen Walter Lübkes tragen soll. In Hessen wird auch in Pandemiezeiten, ein Jahr nach der Ermordung Lübkes, vielfältig an den ehemaligen nordhessischen CDU-Regierungspräsidenten gedacht.
Walter Lübcke war mein Freund. Über 40 Jahre waren wir gemeinsam seit den Zeiten der Jungen Union zusammen. In vielfältigsten Situationen. Beruflich, aber auch privat.
Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier gestern in einer Videoansprache zum Jahrestag des Mordes an Walter Lübcke. Bouffier besuchte ebenfalls gestern das Grab des Ermordeten sowie dessen Familie, die in Wolfhagen-Ister bei Kassel lebt. Der hessische Ministerpräsident sprach über das sehr persönliche Verhältnis, das er in Jahrzehnten zu Walter Lübcke aufgebaut hatte, und zeigte sich weiterhin fassungslos über den mutmaßlichen Täter.
Da hat sich jemand so rassistisch und rechtsextremistisch entwickelt, dass er für sich das Recht in Anspruch nahm, einen anderen zu töten, weil er dessen Meinung nicht akzeptierte.
Über mehrere Jahre hinweg sei der Kasseler Rechtsextremist Stefan E. in das nordhessische Dorf Ister gefahren, in dem Lübcke lebte, und habe sein Opfer ausgespäht. Das ergaben die Ermittlungen des Generalbundesanwaltes, die Ende April in einer Mordanklage mündeten. In der Nacht vom 1. auf den 2. Juni 2019 soll Stefan E. schließlich zur Tat geschritten sein. Im Schutze der Dunkelheit und des Lärmes einer Dorfkirmes soll er sich an den Kasseler Regierungspräsidenten herangeschlichen und ihn durch einen Schuss aus nächster Nähe getötet haben.
Und er war ja auch ein sehr fröhlicher und zugänglicher Mensch, sodass wir da auch sehr persönliche Beziehungen hatten. Das tut natürlich unheimlich weh,
sagt Nancy Faeser, die SPD-Landesvorsitzende und Oppositionsführerin im Hessischen Landtag.
Und gleichzeitig war es eine unglaubliche Zäsur, dass ein amtierender Politiker so hingerichtet wird, bestialisch ermordet wird von Rechtsterroristen.
Die Juristin Faeser gehört im Wiesbadener Landtag im Augenblick zu denjenigen, die einen Untersuchungsausschuss zum Fall Lübcke vorbereiten. Denn der möglicherweise noch im Juni beginnende Prozess am Oberlandesgericht Frankfurt am Main zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten wird sich auf den Mordverdächtigen und einen mutmaßlichen Beihelfer konzentrieren. Die Frage aber, warum trotz deutlicher Warnungen aus Sicherheitskreisen extrem gewaltbereite Rechtsradikale in Kassel und auch der mutmaßliche Mörder 2009 vom Schirm etwa des hessischen Verfassungsschutzes verschwanden, muss politisch beantwortet werden. Auch der hessische Innenminister Peter Beuth, CDU, unterstützt deshalb die Einrichtung des Untersuchungsausschusses.
Das, was der Untersuchungsausschuss wohl leisten kann, ist natürlich nochmal genau hinzuschauen in einzelne Abläufe und so weiter und alles das, was der Sache dient, wo wir gemeinsam uns im Hessischen Landtag auch um unseres früheren Kollegen und Freundes willen noch mal besonders bemühen wollen, das will ich gerne unterstützen.
Deutlich mehr Polizisten und mehr Staatsanwälte als früher seien seit dem Mord an Walter Lübcke in Hessen nun mit der Bekämpfung des Rechtsextremismus betraut, betont der Innenminister. Die Opposition fordert darüber hinaus mehr Präventionsarbeit, etwa in Schulen. Um politische Bildung gegen Rechtsextremismus zu stärken, will die hessische Landesregierung nun eine nach Walter Lübcke benannte Stiftung schaffen, die ihr Augenmerk auf vorbildliche Streiterinnen und Streiter für die Demokratie richten soll.
Ein Bericht von Ludger Fittgau. Lange vor Corona sorgte eine Ebola-Epidemie in Teilen Westafrikas für Angst und Schrecken. Jetzt gibt es im Kongo einen neuen Infektionsherd. Corona und Ebola, eine kaum zu meisternde Herausforderung für die Verantwortlichen in Kinshasa. Bettina Rühl berichtet.
In der Demokratischen Republik Kongo gibt es einen weiteren Ebola-Ausbruch nun im Nordwesten des riesigen Landes. Gesundheitsminister Eteni Longondo gibt sich zuversichtlich, dass der Infektionsherd der tödlichen Viruserkrankung schnell in den Griff zu kriegen sei. Die Region, in der die Krankheit jetzt aufgetreten ist, hat bereits Erfahrung mit der Bekämpfung von Ebola. Die Menschen dort wissen, was sie tun müssen, damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet. Sie haben auf der lokalen Ebene schon am Sonntag mit den Gegenmaßnahmen begonnen. Also noch bevor die kongolesische Regierung und die Weltgesundheitsorganisation den neuen Ebola-Ausbruch offiziell bestätigten. Die Regierung werde die Bevölkerung in der Provinz Äquateur sofort unterstützen, verspricht der Gesundheitsminister. Wir werden ihnen jetzt sehr schnell Impfstoff und Medikamente schicken, sodass sie mit der Impfkampagne anfangen und diejenigen behandeln können, die unter der Krankheit leiden. Der neue Ebola-Ausbruch ist bereits der 11. im Kongo. Und er kommt, während die 10. Epidemie noch nicht einmal abgeschlossen ist. Im Osten des Kongo kämpfen die Menschen seit August 2018 gegen die Fiebererkrankung. Mehr als 2200 Menschen sind dort seitdem gestorben. Aber die beiden Ebola-Infektionsherde sind noch nicht einmal alles, womit der Kongo zu kämpfen hat. Auch die Zahl der bekannten Corona-Infektionen steigt. Sie liegt über 3300. Im Osten kommt eine Masernepidemie hinzu, mit bisher mehr als 5600 Toten. Die schwierige Lage im Kongo beschäftigt die Weltgesundheitsorganisation WHO immer wieder, sagt deren Generalsekretär Tedros Adhanom. Die WHO wird den Kongo weiterhin im Kampf gegen Ebola unterstützen, aber auch bei den Maßnahmen gegen Covid-19 und gegen den weltweit größten Masernausbruch. Für die Menschen im Kongo ist der weitere Ebola-Infektionsherd ein schwerer Rückschlag. Aber etwas haben sie durch die vielen medizinischen Krisen und bewaffneten Konflikte gelernt, dass sie niemals aufgeben dürfen.
Ein neuer Ebola-Ausbruch im Kongo, Bettina Rühl. Viele Krisenherde dieser Welt stehen derzeit im Schatten der Pandemie. Dazu gehört das Elend der Menschen im Jemen. Heute der Auftakt für eine internationale Geberkonferenz. Antje Passenheim.
Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, warnt UN-Chef Guterres. Ein Wettlauf gegen die größte humanitäre Krise weltweit. Der über 5 Jahre dauernde Konflikt lasse die Menschen im Jemen am seidenen Faden hängen. Das Land sei fast kollabiert. 4 von 5 Menschen seien auf Hilfe angewiesen, um ihr Leben zu retten. Insgesamt 24 Millionen Menschen. 2 Millionen Kinder litten akut Hunger. Sie könnten sich nicht richtig entwickeln und würden dadurch ihr Leben lang leiden. Um ihnen zu helfen, fehlen Spendengelder. 30 der 41 wichtigsten UN-Hilfsprogramme im Jemen drohe in wenigen Wochen das aus.
Der Bericht von Antje Passenheim am Ende dieser Sendung.